alle Welt und er.
Und er.
Hallo und herzlich willkommen bei Alle Welt und er, dem Radioprojekt des Allerweltshauses in Köln-Ehrenfeld. Wir senden aus dem Studio des FLOC, des Freien Lokalrundfunks Köln. Heute vielleicht schon Cornflakes gefrühstückt? Oder seid ihr endlich mal wieder im Kino gewesen und habt Nachos geknabbert? Beides sehr lecker und beides aus Mais. Aber auch wenn ihr das Knabberzeug nicht mögt, habt ihr möglicherweise heute schon Mais zu euch genommen. In Form von HFCS. Das ist der High Fructose Corn Syrup. Dieser Mais-Sirup ist in vielen verarbeiteten Lebensmitteln enthalten. In Getränken, Joghurt, Konserven oder Brot. Heute wollen wir also über Mais sprechen. Eine sehr alte Kulturpflanze. Ursprünglich war Mais eine Wildpflanze in Mesoamerika, also in Mexiko und Mittelamerika, die dann von den Menschen gezüchtet und kultiviert worden ist. Inzwischen ist Mais das meistproduzierte Getreide der Welt. In unserer Sendung heute wollen wir die Geschichte dieser globalen Superpflanze erzählen. Wir werfen zusammen mit euch einen Blick weit über den Tellerrand hinaus.
Das Popol Vuh, das heilige Buch der Maya, erzählt von der Entstehung der Menschen. Am Anfang existierten nur die Götter über einem unbewegten Meer. Alles war ruhig, als hielte die Welt den Atem an. Nun entschieden sich die Götter Tepeu und Gucumatz zur Erschaffung der Erde mitsamt all ihrer Wunder. Zunächst versuchten sie, den ersten Menschen aus Lehm zu erschaffen. Erfolglos, denn er wurde feucht und konnte sich so nicht aufrechthalten. Danach schufen die Götter Menschen aus Holz, die sich gerade halten und auch vermehren konnten. Doch ihnen fehlte es an Seele und an Verständnis. Schließlich aber erschufen die Götter die Frauen den Mann aus Mais. Und sie waren erfolgreich. Nur weiße und gelbe Maiskolben flossen in unser Blut. Einzig und allein diese Nahrung ging in unser Fleisch über. So erschufen uns die Götter. Durch den Mais machten sie uns stark. Der Mais formte die Stämme und nur durch ihn entstand die mesoamerikanische Zivilisation. Um ihn zu kultivieren, beobachteten die Menschen den Himmel, die Jahreszeiten, die Sterne und die Planeten. So wurden die Kalender geboren, die Religion und die Riten. So die Kunst, der Ausdruck des Gewissens einer Kultur. Der Mensch und der Mais, sie sind eins. Sie sind eine Symbiose der Kultur.
Wir haben gerade den Mythos des Popol Vuh gehört. Das heilige Buch der Maya. Es erzählt, wie die Natur, die Menschen und die Kultur in Mesoamerika entstanden sind. Dort heißt es, die Gottheiten hätten die Menschen aus Mais geformt. Man sieht, die Mythologie dieser Zivilisation und ihre Identität sind mit diesem Getreide stark verbunden. Kein Wunder, ursprünglich stammt die Maispflanze aus Mesoamerika, dem heutigen Mexiko und Zentralamerika. Viele Kulturen haben einen Gründungsmythos und passende Gottheiten, die dem Mais gewidmet sind.
Vor etwa 8000 Jahren ist der Mais domestiziert worden, gezüchtet aus Teosintle, dem sogenannten göttlichen Mais, wie es auf der indigenen Sprache Nahuatl heißt. Aus einer wilden, harten und ungenießbaren Pflanze haben die Menschen in Mesoamerika eine essbare Frucht in Form eines riesigen, bunten Kolbens geschaffen. Der Mais hat sich zur Kulturpflanze gewandelt und damit die Entstehung einer ganzen Zivilisation ermöglicht.
So vielfältig wie die Maissorten sind, so zahlreich sind auch die Maisgottheiten. In Mexiko und in anderen Regionen Mittel- und Südamerikas werden über diese viele Legenden erzählt, ganze Rituale ihnen gewidmet. Der Mais und seine Anbauzyklen prägen die Weltanschauung der Menschen. Feste und Zeremonien orientieren sich an ökologischen und landwirtschaftlichen Abläufen des Getreides. Und auch an den Anbaumethoden, wie zum Beispiel in der Milpa, einer traditionellen Anbauform in Mesoamerika. Und dies bis heute.
El maíz y la milpa son el sustento de la vida en esta región.
Der Mais und die Milpa bilden die Grundlage für alles Leben in dieser Region, das materielle Dasein für Gesundheit und Ernährung. Gleichzeitig sind sie die Grundlage für zeitliche Abläufe und Beziehungen in den Gemeinden und Familien. Der Mais und die Milpa bilden die Basis für die Kultur und für das Vertrauen darauf, dass die Erde immer etwas bieten wird. Der Mensch ist Teil der Natur und ist ihren Zyklen unterworfen. Dieses Jahr hatten wir eine sehr große Dürre. Die Ernte war nicht gut. Dennoch sind wir zuversichtlich, dass sich nun ein Zyklus schließt und dass das nächste Jahr mit etwas Regen beginnen wird. Wir sind Teil dieser Zyklen und werden uns an sie anpassen.
Irma Estela Aguirre ist Mitgründerin von CESDER, dem Zentrum für Studien zur ländlichen Entwicklung im Bundesstaat Puebla in Mexiko. Das Zentrum macht Bildungs- und Gemeindearbeit. Letztes Jahr war sie auf Rundreise in Deutschland. Auf den Veranstaltungen hat sie darauf hingewiesen, wie wichtig der Mais und die Milpa für ihre Region sind. Aber was genau ist eine Milpa?
Die Domestizierung des Maises ist zusammen mit anderen Pflanzen geschehen. Die indigene Bevölkerung hat schon früh damit begonnen, mehrere Pflanzen zusammen zu kultivieren, zum Beispiel Bohnen und Kürbisse. Die Milpa steht für eine Mischkultur, in der sich die Pflanzen ergänzen und eine Symbiose bilden. Diese Mischung ermöglicht eine ausgewogene Ernährung mit verschiedenen Nährstoffen. Auch in anderen Regionen kam es zu solchen Mischungen, Reis und Soja in Asien. Im Nahen Osten ist es Getreide wie Weizen oder Gerste mit Linsen und in Südamerika Kartoffel und Quinoa.
Aber zurück zur Milpa. Der Mais dient den Bohnen als Ranghilfe. Die Bohnen liefern den anderen Kulturen wiederum Stickstoff, der wichtig für das Pflanzenwachstum ist. Die großen Blätter des Kürbis bedecken den Boden und verhindern Erosion durch Regen und Austrocknung. Zusätzlich werden weitere Pflanzen in der Milpa gesetzt. Je nach Region machen Tomate, Chili, Hibiskus oder Heilpflanzen das Agroökosystem komplett. Pánfilo Hernández Ortiz ist bei der Gruppe Vicente Guerrero aktiv. Diese Organisation setzt sich im mexikanischen Bundesstaat Tlaxcala, rund 100 Kilometer entfernt von Mexiko-Stadt, für eine ökologisch nachhaltige landwirtschaftliche Entwicklung ein. Pánfilo erklärt uns, welche Rolle das Klima bei der Milpa spielt.
Principalmente el componente aquí es el maíz, el frijol, en algunos casos el haba, la calabaza, y en el caso de climas ya muy húmedos como son las costas, ahí integran otros componentes como es el chile.
Hauptsächlich besteht die Milpa aus Mais und Bohnen, in einigen Fällen auch Ackerbohnen und Kürbis. In feuchteren Klimazonen, etwa an der Küste, gibt es noch Chili oder Heilpflanzen. In gemäßigten Klimazonen, wo es auch mal kalt werden kann, ist das Milpa-System wichtig für die menschliche Ernährung. Es führt dem Boden der Parzelle Nährstoffe zu und es sorgt für Viehfutter.
Y en otro también aporta alimento a la ganadería o a los animales de que tienen en el patio, en el traspatio, las familias.
Aber nicht nur in Mesoamerika spielen der Mais und die Milpa eine wichtige Rolle. Nach der Eroberung Mexikos sind die dort angebauten Pflanzen in die ganze Welt verbreitet worden. Tomaten, Vanille, Kakao, Avocados und Chilis. Alles zentrale Bestandteile für unsere Ernährung und unseren Genuss. Aber keine Pflanze davon ist so wichtig wie der Mais. Innerhalb weniger Jahrzehnte ist er auf jeden Kontinent gebracht und dort angepflanzt worden.
Bereits bei den ersten Reisen von Kolumbus haben die Maispflanzen ihren Weg nach Europa gefunden. Barbarische Völker aus dem Westen, wie chinesische Historiker schrieben, führten den Mais in China ein. Dort wurde man sich schnell seiner Bedeutung bewusst und bezeichnete ihn bald als kaiserlichen Weizen. Heute ist China der zweite Produzent von Mais weltweit.
Über den Sklavenhandel fand der Mais seinen Weg nach Afrika. Damals war der Mais die Nahrungsgrundlage für Sklaven und Sklavinnen, weil er willig zu produzieren war. Dort änderte er die landwirtschaftliche Produktion grundlegend, da er auch von den lokalen Gemeinden übernommen wurde. Heute zählen zum Beispiel Länder wie Lesotho, Malawi, Sambia oder Zimbabwe zu den Ländern mit dem höchsten Maiskonsum pro Kopf weltweit. Und in Europa?
Da galt Mais eigentlich nicht wirklich als Nahrung. Nur für die Armen in Südeuropa wurde Mais das neue Brot, was allerdings aufgrund der einseitigen Ernährung zu erheblichen gesundheitlichen Problemen führte. Und so breitete sich rasch eine Erkrankung, gerade unter der armen Bevölkerung aus, die sogenannte Pellagra.
Pellagra bedeutet auf Italienisch raue Haut. Diese Erkrankung wird durch den Mangel an Nikotinsäure ausgelöst, einem Vitamin aus dem B-Komplex. Die Haut wird fleckig und rau. Im schlimmsten Fall sterben die Menschen daran. Sie tauchte in armen Regionen Südeuropas auf, wo sich die Landbevölkerung fast ausschließlich von Mais ernährte. In diesen Regionen wurde die Krankheit zur Epidemie. Grund dafür war vor allem fehlendes medizinisches Wissen. Die ersten Erklärungsversuche gingen davon aus, dass Pellagra entweder durch giftige Stoffe in Mais oder durch Ansteckung verursacht wird. Aber in den Ursprungsländern des Maises hat es dieses Problem nicht gegeben. Warum? Dort wird der Mais mit Hilfe der Nixtamalisierung verarbeitet. Dabei wird das Korn mit einer basischen Lösung, die etwa Kalk oder Asche enthält, gekocht. Durch diesen Prozess kann die Nikotinsäure vom menschlichen Körper aufgenommen werden. Panfilo erläutert den Vorgang.
Du sabes que en México aquí los maíces tienen un número determinado, algunos dicen que 600, 700 usos que le dan en la parte alimentaria.
Mais hat etwa 600 verschiedene Verwendungen in der Ernährung. Als erstes wäre die Tortilla zu nennen. Die Tortilla ist unser täglich Brot. Und das dank eines sehr wichtigen Prozesses, der von Generation zu Generation weitergegeben wird, der Nixtamalisierung. Dieser Prozess verbessert die Nährstoffaufnahme deutlich, weil so Nährstoffe wie Calcium und Phosphor bereitgestellt werden. Abgesehen davon gibt es andere Bestandteile, wie die B-Komplexe oder Vitamine, die die Tortilla komplett machen.
Como es el calcio y el fósforo, pero también después de esto hay otros componentes como son los complejos B o las vitaminas que tienen ya íntegro la tortilla.
Die Nixtamalisierung zeigt einen wesentlichen Punkt. Um die Natur zu verstehen, braucht der Mensch also langfristige Beobachtung. Die Kulturen in Mesoamerika hatten eine lange Beziehung mit dem Mais. Dadurch wussten sie, wie man sich am besten damit ernähren kann. Als die Pflanze nach Europa kam, wurde dieses Wissen wohl nicht mit importiert. Deswegen brach dort auch die Pellagra-Epidemie aus. Und sie betraf besonders die Menschen in Europa, die bereits unter Mangel, Hunger und Armut litten.
Mais ist heutzutage das meistproduzierte Getreide der Welt. Er könnte den Hunger vieler Menschen weltweit lindern. Aber nur ein kleiner Teil der Maisproduktion ist für die menschliche Ernährung bestimmt. Und das, obwohl sich jeder zehnte Mensch auf der Welt hauptsächlich von Mais ernährt. Aber Mais als Grundnahrungsmittel für die Menschen steht bei der Produktion weltweit gar nicht mehr im Fokus. Mais wird für Tierfutter produziert, um den Fleischhunger der Welt zu sättigen. Menschen und Tiere ernähren sich heute ganz anders als vor 100 Jahren. Die Tiere haben hauptsächlich Gras gefressen und der Mensch hat längst nicht so viel Fleisch konsumiert wie heute. Bestimmte Eigenschaften des Maises, etwa sein schnelles Wachstum, seine hohen Erträge, spielen bei dem veränderten Konsum eine wichtige Rolle. Der gelbe Mais ist Kraftfutter, um das Wachsen der Tiere zu beschleunigen und die Milchproduktion pro Kuh deutlich zu erhöhen.
Infolge einer Überproduktion wird Mais mittlerweile nicht mehr nur für die Zufütterung der Tiere, sondern auch als Agrartreibstoff verwendet. In Europa hat es eine Zeit lang sogar eine Förderpolitik gegeben. Der Maisanbau ist massiv subventioniert worden für die Energieproduktion in Form von Biogas. Die Probleme dieser Förderpolitik wurden zum Teil erkannt. Inzwischen wird in Deutschland der Maisanbau für die Energieproduktion zurückgefahren. Die Überproduktion führt außerdem zu weit verbreiteten Süßstoffen auf Maisbasis. Joghurt, Brot, Konserven, Ketchup, Aufstriche – das sind nur einige wenige Beispiele aus einer Vielzahl von Lebensmitteln, die als Grundlage Maissirup enthalten und täglich auf unseren Tischen und in unseren Mägen landen. Der Mais ist zwar immer noch Teil von Nahrungsmitteln, allerdings in einer industriell verarbeiteten, sehr süßen Form. Und das bedeutet niedrige Nährwerte und möglicherweise auch einen Beitrag zur Zunahme von Krankheiten wie Diabetes und Bluthochdruck.
Futter, Biogas und Süßstoff. Um alle diese Nebenprodukte aus Mais herzustellen, werden Felder mit einer einzigen Maissorte angelegt. Monokultur, so heißen diese homogenen, eintönigen Felder. Dafür werden vor allem genetisch veränderter Mais oder hybrides Saatgut verwendet. Hybride entstehen aus zwei oder mehr kombinierte Hochertragssorten. Das Resultat? Ein Saatgut mit noch höherem Ertrag, aber genetischer Instabilität. Das zwingt die Landwirte und Landwirtinnen dazu, jedes Jahr neues Saatgut zu kaufen. Bereits Mitte der 90er Jahre wurde in den USA damit begonnen, gentechnisch veränderten Mais großflächig anzubauen. Fast drei Jahrzehnte später wird diese Maissorte auf über 95% der Anbaufläche der USA bewirtschaftet. Genmais, so deren Befürworter, braucht weniger Pestizide oder ist resistenter gegen verschiedene Insekten. Dadurch konnten die Erträge in den USA ständig gesteigert werden. Dort wird mehr als die Hälfte des genetisch veränderten Maises weltweit angebaut. Die USA sind heute der Haupterzeuger von Mais und sorgen damit für 40% der gesamten Maisproduktion weltweit.
Die hohen Erträge und damit auch die hohen Gewinne sind nur auf Kosten der Menschen und der Natur erreichbar. Pestizide und Dünger werden so stark eingesetzt, dass die Folgen nicht auf sich warten lassen. Große Mengen Dünger verschmutzen Flüsse, Seen und Grundwasser. Ganze Ökosysteme werden zerstört. Wie negativ die intensive Nutzung von Pestiziden und Dünger sein kann, zeigt sich zum Beispiel im Golf von Mexiko, in den der Mississippi-Fluss mündet. In diesen fließen die Abwässer des Maisgürtels, dem Anbaugebiet in den USA mit der meisten Maisproduktion. Das verursacht einen Effekt, der als Eutrophierung bekannt ist. Der im Wasser vorhandene Sauerstoff wird verbraucht, bis er erschöpft ist, wodurch die Wasserorganismen absterben. Aus diesem Grund heißen diese Gebiete tote Zonen. Im Golf von Mexiko erstreckt sich die tote Zone über ein Gebiet von der Größe Nordrhein-Westfalens.
Aber nicht nur das Wasser ist betroffen. Auch der Boden verliert seine Fruchtbarkeit und die Artenvielfalt nimmt ab. Für diese Auswirkungen, diese sogenannten Externalitäten, zahlt niemand und niemand fühlt sich dafür verantwortlich. Diese sind die Kosten einer massiven Maisproduktion und eines Agrarmodells, das auf immer höhere Erträge zielt.
Und in Mexiko, dem Ursprungsland des Maises? Die rasante Produktionssteigerung der USA führte zu neuen Absatzmärkten. Seitdem das nordamerikanische Freihandelsabkommen zwischen Kanada, Mexiko und den USA 1994 in Kraft trat, waren die mexikanischen Kleinbauer und Bäuerinnen nicht mehr in der Lage, mit den großen subventionierten Produktionsstätten in den USA zu konkurrieren. Die Folge? Eine bis heute kontinuierliche Migration in die Städte des Landes und ins Nachbarland. Gleichzeitig stiegen die Maisimporte aus den USA massiv an. Heute ist die Wiege des Maises abhängig von diesen Importen. Diese Situation war der Anlass für die Arbeit der Grupo Vicente Guerrero, erzählt Pamphilo.
Una de las preocupaciones surge a partir de que el Tratado de Libre Comercio se firmó en el 94.
Seit der Unterzeichnung des Freihandelsabkommens 1994 beunruhigt uns unter anderem Folgendes. Der Mais, der hauptsächlich aus den USA nach Mexiko eingeführt wird, verdrängt den einheimischen Mais. Viele Bauern haben deshalb die Flächen für den einheimischen Mais reduziert. Schließlich ist ihnen ständig eingetrichtert worden, dass der Mais aus den USA besser sei, weil er höhere Erträge brächte. Aber das hat die Abhängigkeit der Bauern in kurzer Zeit verstärkt. Außerdem besteht seit dieser Öffnung im Rahmen der Freihandelsverträge die Gefahr, dass die Biodiversität verloren geht. Ich habe dir ja vom Milpa-System erzählt. Diese biologische Vielfalt wird verschwinden, weil sowohl der genetisch veränderte als auch der Hybridmais Monokulturen sind. Monokulturen erfordern einen höheren Einsatz von Chemikalien. Gleichzeitig tragen sie dazu bei, dass die biologische Vielfalt und die Bodenfruchtbarkeit verloren gehen. Die Monokulturen von Mais oder auch von anderen Kulturen laugen die Böden sehr stark aus.
Die veränderte Situation infolge der Freihandelsverträge hatte ungeplante Nebeneffekte. Im Jahr 2007 stieg die Nachfrage nach Mais stark an. Weltweit wurde immer mehr Bioethanol, also Treibstoff aus Mais, produziert. Die Preise für Mais gingen in die Höhe, was zur Folge hatte, dass in Mexiko die Menschen ihr Grundnahrungsmittel zur Herstellung von Tortillas, dem traditionellen Maisbrot, kaum noch bezahlen konnten. Was als Tortilla-Krise in die Geschichte eingegangen ist, steht für eine weitere Verarmung der mexikanischen Bevölkerung. Die Ernährungssicherheit und Souveränität sind gefährdet. Unzählige Menschen gingen auf die Straße, um zu demonstrieren, zahlreiche Netzwerke bildeten sich, die auf die Wichtigkeit des Maises für Mexiko hinweisen. Eine solche Krise könnte jederzeit erneut ausbrechen.
Chacaltongo de Hidalgo, yo soy un negro mixteco. Y yo soy maíz conejo, me presento, soy serrano, de origen soy un chalqueño. Mixteco que crece alto, mixteco que crece alto, mixteco que crece alto.
Das war Porfirio Almazán mit seinen Versos del Maíz, einer Hommage an die wunderbare Vielfalt des Maises. Darin singt er über viele verschiedene Maissorten in Oaxaca.
Apachito,
Bofo,
Chapalote,
Chalqueño,
Comilteco,
Mixteco,
Motocinteco,
Naltel,
Negrito,
Olotillo,
Pachuco, Palomero toluqueño.
Pisincaya.
Ratón.
Serrano de Jalisco.
Zapalote chico.
So viele Maissorten, so viele Namen. Allein in Mexiko gibt es schätzungsweise mindestens 63 verschiedene Maissorten. So viele Sorten, wie es Sprachen gibt. Die Maissorten spiegeln also die kulturelle Vielfalt des Landes wider. Aber wie kann diese Vielfalt erhalten werden? Irma Estela Aguirre vom Zentrum für ländliche Entwicklung, CESDER, hat einige Ideen.
Las semillas nativas, las semillas criollas, corren peligro.
Einheimische Samen, kreolische Samen sind in Gefahr zu verschwinden, auszusterben, wenn wir zulassen, dass ihre Umwelt, ihr Lebensraum und unsere Beziehung zu diesen Samen verändert werden. Dazu gehört auch unser Wissen über das Saatgut. In der Region, wo ich arbeite, haben wir Frauen Saatgut gerettet, Mais und Bohnensamen. Wir wissen ganz genau, der beste Weg, die Samen zu erhalten, ist ihre Vermehrung.
Las mujeres son muy importantes en la conservación de las semillas del maíz, el frijol, la calabaza y el jitomate, porque tradicionalmente
Frauen sind bei der Bewahrung von Mais, Bohnen, Kürbis und Tomatensamen sehr wichtig. In den Familien nehmen sie die Rolle der Ernährerinnen ein, weswegen sie die Pflanzen sehr gut kennen. Sie kümmern sich um die Pflanzen, bewahren sie auf, wählen sie aus. Sie legen sie auf ihre braseros, die Glut, damit der Rauch sie haltbar macht und sie getrocknet und gelagert werden können. Die Frauen sind sehr wichtig, weil die meisten das Saatgut auch bewusst erhalten wollen. Sie sehen es nicht als Handelsware, während viele Männer in ihren Ejidos, ihren gemeinsam verwalteten Land, aber auch schon früher stark auf die Produktion für den Markt gesetzt haben. Männer sind also eher am Markt orientiert.
Die biologische Vielfalt und Ernährungssouveränität der Kleinbauer und Bäuerinnen in Mexiko ist in Gefahr. Deswegen setzen sich Initiativen wie die Grupo Vicente Guerrero dafür ein, dass der Schutz und die Förderung des einheimischen Maises rechtlich abgesichert werden. Dafür organisieren sie Treffen, auf denen sie das Saatgut untereinander tauschen können. Panfilo berichtet.
In las ferias se fue buscando algunos pasos o algunas estrategias en cómo los maíces podrían seguir siendo sembrados, reproducidos por los campesinos. Y una de las preocupaciones fue que se pudieran mantener las semillas.
Auf den Saatgutbörsen haben wir nach Wegen gesucht, wie die Bauern weiterhin die verschiedenen Maissorten säen und vermehren können. Wir haben uns gefragt, wie wir die Samen erhalten können, vor allem derjenigen Sorten, die vom Verschwinden bedroht sind. Das verstärkte Interesse daran, den einheimischen Mais zu verbessern, hat dazu geführt, dass wir nach Schutzmechanismen gesucht haben. Die Bauern sagten, wenn der Hybridmais kommt, verschwindet der kreolische Mais. Wie können wir ihn erhalten? Aber wir wollten auch, dass die Regierung des Bundesstaates Tlaxcala den einheimischen Mais fördert. Deswegen heißt es Fördergesetz. Es sorgt für die Vermehrung und den verstärkten Anbau angesichts der Bedrohung durch Hybride und hochgezüchtete andere Sorten. Wir wollten also einen Schutzmechanismus, aber auch Fördermaßnahmen. In den Jahren 2006 oder 2007 haben wir mit Umfragen und Besprechungen auf den Saatgutbörsen begonnen. Wir haben die Bauern eingeladen, vor allem die von den Ejidos, aber auch die Akademiker, die zu Mais forschen, egal ob zu Hybriden oder zu kreolischen Sorten. Außerdem Studierende und andere Akteure wie Entscheidungsträger. Im Fall von Tlaxcala sind das die bundesstaatlichen Abgeordneten gewesen. Wir haben einige Abgeordnete eingeladen und einer von ihnen hat erreicht, dass seit 2007, 2008 auch im Kongress über die Wichtigkeit des Maises gesprochen wird. Nach einigem Hin und Her ist das Gesetz zustande gekommen. Wir haben von außen Informationen bereitgestellt und von innen hat uns die Abgeordnete Ana Lilia Rivera mit Informationen über rechtliche Fragen unterstützt. Zunächst ging es nur um die Förderung und den Schutz der Maissorten in Tlaxcala. Mit Förderung ist gemeint, dass die kreolischen Sorten weiterhin gesät und vermehrt werden. Aber die drohende Gefahr durch den gentechnisch veränderten Mais, der in dieser Zeit einzudringen begann, schwang dabei natürlich mit.
Dieser Prozess und das Gesetz sind mittlerweile auch in anderen Bundesländern in Mexiko aufgegriffen worden, um rechtliche Lösungen für den Schutz des Maises auf nationaler Ebene zu finden. All diese Vorhaben mündeten in das Gesetz zur Förderung und zum Schutz des einheimischen Maises, das im April 2020 letztendlich verabschiedet worden ist. Es ist das Ergebnis jahrelanger Arbeit vieler Initiativen in Mexiko. Vor allem steht es für den Widerstand gegen die wiederholten Versuche, transnationale Konzerne, den kommerziellen Anbau von gentechnisch verändertem Mais voranzutreiben. Ein Schritt in die richtige Richtung, um die Arbeit der Kleinbauern und Bäuerinnen zu unterstützen, die Vielfalt der Maissorten zu erhalten, die Ernährungssouveränität des Landes zu verstärken und um die Götter des Maises erneut zu beleben. Denn sin Mais no hay país. So auch der Leitspruch der Initiative. Ohne Mais kein Land.
Hierzulande gibt es einige Bemühungen und Initiativen, die sich für mehr Vielfalt auf den Acker einsetzen und das mesoamerikanische Modell der Milpa als Vorbild nehmen. Die harmonische und symbiotische Koexistenz zwischen Mais, Bohnen, Kürbis, Chilischoten und anderen Lebensmitteln dient ihnen dabei als Inspiration. Sie steht aber auch für den Respekt vor der Vielfalt und für den solidarischen Austausch. Die Milpa ist ein schönes Beispiel für den multikulturellen Charakter lateinamerikanischer Gesellschaften samt ihrer vielfältigen Muttersprachen und indigenen Gemeinschaften. Vielleicht hat sie deshalb auch hier in Deutschland einen fruchtbaren Lebensraum gefunden, einen Ort, in dem der biologische Mikrokosmos als Sinnbild für Multikulturalismus, Vielfalt und Offenheit eine Gesellschaft steht.
Sie hörten eine Radiosendung von Alle Welt on Air. In Zusammenarbeit mit dem Kollektiv Tonali, Dream Media e.V., der Informationsstelle Lateinamerika, Bonn und dem Ökobüro München. Im Rahmen des Projektes Mais – Ernährungssouveränität in Zeiten der Globalisierung von Tree Media e.V. mit freundlicher Unterstützung durch die Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen. Weitere Informationen zum Projekt auf www.treemedia.org/mais oder auf Facebook Mais Tree Media e.V. Redaktion: Britt Weide, Constanze Lämmerich, Christina Valdivia und Santiago Pinedo. Sprecher und Sprecherinnen: Britt Weide, Christian Klein, Christina Valdivia, Franziska Gerd und Santiago Benedo. Technische Realisation: Britt Weide.